Ladies and gentlemen, introducing Plattenschau, der Podcast. Heute zu Gast der überaus charmante Sänger der Stuttgarter Partypunk-Institution Schmutzki. Hier ist für Sie Beat Schmutz.
Das war Dave Kolleit.
So, herzlich willkommen zur nächsten Plattenschau-Live-Podcast-Folge aus dem guten Ratzer Records und Bier hier am Marienplatz. Zu Gast heute Beat Schmutz von den, wie Dave schon sagte, Stuttgarter Party-Punk-Rockern Schmutzki.
Beat. Hallo, schön. Danke für die Einladung.
Ja, super, dich hier zu haben. Es ist wieder Freitagmittag, wir haben gemütlich ein Bierchen hier.
Bierchen gibt's schon, ja?
Ja.
Ein Ratzer Records und Bier.
Ja, von Singbräu gebraut. Singbräu. Das ist das Singbräu Helle aus Kirchheim, ja. Weilheim, irgendwo sowas.
Kommt gut auf jeden Fall.
Genau, und ich habe irgendwas Hochprozentigeres, das wird man wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch hören. Dann trinken. Gut, eine Woche nach dem Release von eurer neuen EP Wunder.
Yes.
Wie sind denn so die Reaktionen bisher?
Überwiegend positiv, muss ich sagen. Also was zurückkam, war irgendwie bisher gut. Viele haben mir im Anschluss der Release-Party gesagt, was sie wunderbar fanden irgendwie und sich gefreut hatten. Und also eigentlich gibt's nichts zu maulen.
Ja, so. Also allein der Titeltrack ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit etwas mehr Orgel, nenne ich es mal, dabei.
Ja.
Aber es ist halt einfach ein scheiß Ohrwurm. Ja, also auch wenn man eigentlich so sagt, wäre jetzt nicht unbedingt meins, aber es geht halt nicht aus dem Kopf raus. Das ist schon sehr gut gemacht.
Schön, ja, vielen Dank. Ging uns ähnlich. Eben ein Song, also der Titelsong Wunder hat Danny irgendwann mal schon vor ganz lang uns mal ein erstes Demo gezeigt. Und wir haben ihn ziemlich lang so vor uns hergeschoben und immer gesagt, ja, irgendwann machen wir es mal, irgendwann trauen wir uns mal so. Und nachdem wir jetzt die letzte Platte relativ, also unsere, die jetzt ja auch erst im Februar dieses Jahr gekommen ist, die eher so ein bisschen rougher und erwachsener, sag ich jetzt mal, etwas düsterer klingt, dachten wir oder hatten wir irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, die nächste nochmal ein bisschen ins Extreme, in die andere Richtung zu schrauben und eben diese Tür Synthi auch irgendwie aufzumachen.
Hat
und
geklappt.
Hat geklappt, ja. Genau. So kam es dazu.
Ja, also überraschend, aber auch ich fühlte mich wirklich sehr gut unterhalten und über die Release-Show
super. Schön.
Natürlich auch mit At The Shore als Opener, natürlich großartige Opener-Band, die man heute Abend, also wenn ihr den Podcast hört, nicht mehr heute Abend, aber heute Abend auch noch sehen kann im Juha West mit
die man Bike sicherlich Age. Bald oft sehen kann, sagen wir mal
hoffentlich,
so.
Hoffentlich, absolut. Und heute Abend letzte Show von Kai bei Bike Age.
Korrekt.
Ja. Wird auch nochmal ein bisschen melancholisch,
glaube ich, ja, auf jeden Fall.
So, und wir sitzen heute nicht nur zusammen wegen Wunder, sondern wegen deinen 10 Lieblingsalben, also den 10 Lieblingsalben aus dem Moment, als du sie rausgesucht hast.
Korrekt, ja, genau.
Ja, das geht aber allen Gästinnen so, dass sie halt nur für den Moment eine Liste erstellen können und frag mich unter anderen Stimmungen, dann hast du
genau. Irgendwann muss man, wenn es heißt, mach mal deine 10 Lieblingsplatten, dann man muss sich halt dann für 10 entscheiden, obwohl man viel mehr haben könnte.
Ja, ja. Da haben es für unsere Kurzwerbeblog, für unsere Live-Show am 17.01. im Juha West, da sind sogar Björn Springorum und Charlotte.
Oh, schön.
Und deren Aufgabe ist es, sich vorher nicht zu sagen, was sie ausgewählt haben.
Geil.
Und die dürfen beide nur 5.
Okay.
Also ich habe Björn schon ein 6. Album zugestanden, aber da sind die schon eine Weile dran. Und
bin ich mal gespannt, was die sich aussuchen.
Ja, ja. Ich auch. Ich weiß es leider auch noch nicht. Ja. Und ich muss mich auch noch vorbereiten. Und ich befürchte, bei Björn könnte so ein bisschen merkwürdiges Zeug kommen.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Also erwarte ich eher so als was Einfaches.
Ja, das stimmt wohl. So, fangen wir mal mit deinen Alben an. Also ohne bestimmte Reihenfolge, sondern einfach mal. Was mir aufgefallen ist, das wird dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein, es sind viele vierte und zweite Studioalben dabei.
Mhm.
Das heißt, so beim Gucken, dann beim Anhören und drüberlesen festgestellt. Wir fangen mit dem vierten Studioalbum von NoFX an. Mhm. White Thrash, Two Hebs and a Bean. Also zwei Juden und ein Mexikaner, mhm, so der Titel. Mhm. Ja, großartiges Album mit vielen Hits drauf.
War für mich damals eben die mein Einstieg in NoFX und damit so ein bisschen in diese California-Punkrock-Welt abseits von Green Day, sag ich jetzt mal. Ja. So, ich meine, Dookie kannte ich damals schon und sowas, aber so diese bisschen undergroundigeren Sachen kannte ich noch nicht. Und coolerweise hatte mein einer Kumpel dann irgendwann eben diese Platte und deswegen, vielleicht hätte er Punk and Trouble gehabt, wäre es vielleicht Punk and Trouble gewesen so, aber es war eben die Platte und die haben wir damals, war für mich, also diese schnelle, dieses Abtempo-Schlagzeug, die recht fast schon ein bisschen metaligen Gitarren und dazu aber so dieser sehr melodiöse Gesang, hat mich schon ganz schön umgehauen so und wollten wir dann unbedingt auch machen sowas.
Gerade weil du Dookie gesagt hast, das war natürlich aber gerade in den frühen 90ern auch so ein, eine Erweckung wieder für den Punkrock, der da.
Auf jeden Fall.
Also der, ich sag mal, melodiöse Punkrock, der einfach zu dem Zeitpunkt irgendwie tot war. Und ich kann mich auch erinnern, wo ich Dookie das erste Mal gehört habe. Die Erinnerung ist bei mir auch noch präsent. NoFX habe ich da leider noch verpasst. Hits drauf, Stickin' in My Eye, Bob, You're Bleeding, auch Sachen, die halt auch immer wieder noch live gespielt wurden.
Auf jeden Fall, so ein paar der Must-Haves bei jedem NoFX-Konzert. Ja. So.
Auf jeden Fall. Ich habe mir so ein bisschen Nerdwissen rausgelesen, dass, wie war das? Achso. Eric Melvin hatte als er 9 war, hat er Kampfsport gelernt. Und das war eine Niederlassung von Chuck Norris. Tatsächlich. Und Chuck Norris war mit Bruce Lee befreundet. Und dann durfte Melvin bei der Premiere von dem Bruce Lee Kinofilm in Los Angeles Show-Einlage machen mit seiner Kampfsportgruppe.
Das ist auf jeden Fall lustig, ja.
Und Fat Mike hat als Kurier für eine Apotheke gejobbt und Sammy Davis Jr. und Johnny Carson Medikamente geliefert. Was war noch über, wo haben wir es denn? Ah, ich sollte vorher einfach mal ein bisschen. Smelly hatte mit 13 Jahren auf dem Trödelmarkt sein erstes Album Young, Loud and Snooty von den Dead Boys als Kassette geklaut. Mhm. Natürlich geklaut als Punkrocker. Und El Jefe meinte, der war ja gelernter Musiker, der hat viel zu Hause gelernt Musik und Trompete und Gitarre gespielt. Und als er bei NoFX einstieg, meinte er, um Punk zu spielen, musste ich alles verlernen, was ich über Gitarrentechnik wusste.
Auf jeden Fall. Also ist ja schon auch so, merkt man schon, dass er so mit Abstand der, ich sag mal, am Instrument zumindest bestausgebildetste ist.
Absolut, ja.
Und auch übrigens krass singen kann.
Ja. Ja. Bei einem der Songs, das habe ich mir jetzt nicht geschrieben, hatte ich jetzt bloß irgendeinen Trompeten-Solo am Ende, ist gar nicht mit der Trompete gespielt, sondern hat er mit seiner Stimme nachgemacht. Ja. 99 schrieben die Visions über das Album die Grand Seigneur des Melodicores blödeln sich in die Herzen der Kapuziträger. Ich glaube, Kapuziträger sagt heute auch niemand mehr.
Nee. Ich habe das ist witzig irgendwie, weil für mich war das so, war NoFX dann so, boah, das ist auch voll der eben bisschen so undergroundig irgendwie. Ja. Und ich fand, es gab einfach. Und finde es auch immer noch irgendwie so ein bisschen so, eigentlich nichts Cooleres so. Und ich hatte aber lustig, weil ein Kollege von mir, und der ist auch, also einfach, ich sag jetzt nochmal 10 oder vielleicht sogar 15 Jahre älter. Mhm. Und der war eher so ein ganz krasser Ramones-Fan. Ja. Aber so in den 80ern ist der so den Ramones hinterhergereist, so einer. Oh, ja. Und dem habe ich, dann haben wir irgendwie über Musik geredet und dann habe ich gesagt, so NoFX und so. Und dann hat er gesagt, so, eben, so voll für ihn, so voll so Blödelzeug irgendwie so, dass er ihn überhaupt nicht ernst nehmen kann. So. Und ich dachte so, was, NoFX, das ist so super cool. So. Aber es ist schön, ne? so unterschiedlich ist die Wahrnehmung
auf jeden Fall. Also, die haben einfach für die Szene auch ganz viel gemacht, auch mit dem Plattenlabel natürlich,
auf Fat jeden Mike. Fall, ja.
Ohne ihn und das Plattenlabel gäbe es viel geile Musik heute einfach nicht. Oder sie auf würde halt Fall. Zumindest in Europa nicht gespielt werden.
Ja.
Das ist die. Man kann von ihnen halten, was man will. Also auch das, wenn jetzt die Ultras von den Ramones sagen, von Ramones-Fans sagen, das ist zu albern. Mhm. Ja, und gibt natürlich auch genug, die den Ska-Einschlag nicht unbedingt gut finden.
Ja.
Ich finde es gut, also ich bin da ja, also deswegen. Aber allein die Wichtigkeit für die Szene an sich ist nicht zu
kann nicht man ihn nicht reden. Absprechen.
Ja, auf genau. Jeden Fall. Zwischendurch was trinken, damit die Stimme geölt ist. Jetzt ist es ja doch so ein, aber da brauchen wir über das Album eigentlich auch den Videoclip, was? Warum das SM Airlines? Das habe ich jetzt, na gut, also auf jeden Fall, die haben auch andere noch herausgebracht, das hätte ich, möchte ihn jetzt noch kurz loswerden. Von dem anderen, von SM Airlines, der Videoclip dazu wurde von Gore Verbinski, er hat dort Regie geführt, der später Ring gedreht hat und Fluch der Karibik.
Ah ja.
Also die haben auch dann schon
In Los Angeles halt, kannte man sich halt dann in dem Fall.
Das ist halt ähnlich wie Stuttgart, Los Angeles ist wie Stuttgart, ist
okay, oder wie Stuttgart, ja, genau.
Wie Dave singt Stuttgart and Long Beach.
Hat halt keinen schönen Strand, genau.
Genau. Aber man
nicht
kennt
mal
sich
einen schönen, sondern einfach gar keinen.
Gar keinen Strand, nee. Ein Hafen immerhin, aber ohne Strand.
Ja, genau.
Und und es erschien damals noch bei Epitaph, das vierte Studioalbum bei Epitaph, und wir machen einfach, weil das jetzt so ein schöner Übergang ist, zum vierten Studioalbum, was 2004 bei Epitaph erschienen ist, Beatsteaks Smack Smash. Also auch großartiges Album.
Ja.
Das ist ein Satz und Worte, die ich gerne benutze, aber stimmt in dem Fall halt absolut, weil so live eingespielte, raue Songs und aber halt auf den Punkt.
Auf den Punkt, ja, ich habe, das war damals, war so genau meine, ich habe 2005 Abi gemacht und das war so, halt so, also so diese Zeit, wo ich angefangen hatte, irgendwie viel auf Konzerte zu gehen und auf Festivals zu gehen und sowas. Und ich habe Beatsteaks, ich glaube, das erste Mal am Southside Festival 2002 wahrscheinlich gesehen oder der doch 2002, damals relativ frisch draußen, diese Living Targets Platte, wo Let Me In und so drauf ist. Ja. Und war irgendwie so, okay, krass, Beatsteaks, irgendwie so diese Typen da aus Berlin, die aber bei Epitaph sind. Und das war damals schon mal so, okay, krass, die sind so bei diesem Punk-Label, wo halt so die ganzen Heroes, meine ganzen Heroes sonst waren irgendwie. Ja. Und dann habe ich eben, das war das erste Mal 2002, wo ich sie da im Southside gesehen habe. Und dann auf dieser Smack Smash Tour in Lindau im Club Woodville. Ich bin in Konstanz aufgewachsen eben und damals gab es halt irgendwie, in Konstanz gab es relativ wenig live, oder es gab schon Clubs, aber da passierte nicht so viel. Aber es gab eben in Lindau diesen Club Woodville und diese ganzen Epitaph, Fat Records Bands, da gab es eben, oder gibt es immer noch dieses Destiny Tour Booking, Dave Pollack. Und der hat irgendwie einen guten Draht zu den Lindauern gehabt irgendwie, weshalb diese ganzen Bands halt irgendwie immer im Club Woodville gespielt haben. Und da eben eigentlich viele von diesen Bands gesehen, unter anderem 2003 auch auf so einer Fat Records Tour Rise Against und ich glaube Rise Against als erste Band oder so, also so voll krass irgendwie und eben Beatsteaks mit dieser neuen Platte, Smack Smash, mit, finde ich, fast nur Hits drauf.
Absolut, also durchgehend, die kann man wirklich durchgehend super hören. Woodville, da kommen wir tatsächlich nachher auch dazu. Ich bin mal wegen einer Band, die nachher in deiner Liste kommt, auch nach Lindau gefahren.
Ja, schön.
fiel mir jetzt aber erst wieder ein, wo du von Lindau gesprochen hast.
Ja.
ich glaube, Smack Smash.
Ja. Wie der Schwab sagt.
Hallo, ich komme halt auch vom Land, gell? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, Hello Joe oder Hand in Hand, das waren so die, einer dieser Songs war der, wo ich sie das erste Mal auch bewusst wahrgenommen habe, die Beatsteaks. Living Targets habe ich dann erst später entdeckt für mich. Und es sind halt, damals gab es halt auch noch Musikfernsehen.
Auf jeden Fall waren die damals groß dabei. Und das war vor allem, glaube ich, auf der Platte I Don't Care As Long As You Sing.
Ja, dieses
Video,
genau.
Was rauf und runter lief auf jeden Fall.
Genau. Und ich, genau, das war der Song, über dieses erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Und das war halt schon eine schöne Zeit mit dem Musikfernsehen. Das muss man halt doch ganz klar sagen. Ah, der Kellner.
Der hat uns im Blick.
Sehr dass gut. Die Getränke nicht ausgehen. Sehr gut. Vielen Dank, Arnulf. Ja. Hast du auch kontrolliert, ob das rote Licht hier leuchtet? Das war deine Aufgabe. Das Kleine.
Ja,
aber das Kleine ist das Entscheidende.
Das Kleine leuchtet auch.
Ja, deswegen.
Ja. Nur das Auge fürs Große.
Das Große und Ganze. Hello Joe ist übrigens eine Hommage an Joe Strummer.
Ja.
Was man dem Song, wenn man es dann erstmal realisiert hat, auch ganz klar die Clash-Einflüsse raushört.
Auf jeden Fall, ja.
Ain't Complaining soll an eine Band erinnern, die als nächstes kommt.
Okay.
Ja, weil deren Produzent da tatsächlich wohl auch im Studio vorbeigeschaut hat.
Okay.
Was man so alles beim...
Wusste ich jetzt nicht in dem Fall, ja.
Ja. Markus Kafka sagte damals bei der Videopremiere zu Hand in Hand... Ich scheue mich nicht zu sagen, dass mit diesem Album die Beatsteaks endlich zu den verdienten Superstars werden, die sie schon lange hätten sein müssen. Mhm. Und ja,
schön.
Absolut recht gehabt. Und ein super Album kann man heute, ich glaube, das klingt blöd, wenn ich ins Glas reinkomme. immer noch ein super Album, super gealtert, 12 Songs, nicht zu lang auch, der längste ist 3,34, perfekt. Kann man gut durchhauen.
Auf jeden Fall. Glaube ich schon immer, also meine Top-Beatsteaks-Platte auf jeden Fall. Und eben wie damals schon sehr, also ich glaube, es gibt auch eigentlich fast keine Band, die ich öfters live gesehen habe. Lag auch vielleicht ein bisschen daran, dass wir sie auch mal auf einer so einer kleinen Minitour supporten durften. aber auch davor, bevor jetzt mit Schmutzki das irgendwie so richtig losging, war ich bei jedem Beatsteaks-Konzert, weil ich irgendwie anschauen konnte. So,
und das sind halt auch super nette Dudes.
Auf jeden Fall.
So, was ich jetzt mitkriege als nur Konsument, aber du wirst es als Musiker sicherlich bestätigen können.
Kann ich nur bestätigen.
Weiß gar nicht mehr, woher dieses Zitat stammt. 2004 wechseln die Berliner so unauffällig vom Geheimtipp zum Festivalmagnet wie eine Abrissbirne, die mit voller Wucht durch die Wand eines Fertigteilhauses kracht.
Ja, genau.
Ja, das bringt's, also gerade mit diesen live eingespielten Songs bringt es halt einfach nur auf den Punkt.
Ja.
So, löse ich mal den Cliffhanger auf.
Ja, genau.
Ain't Complaining soll an The Strokes erinnern. Und von 2020 hatte ich vorhin was Falsches gesagt. Sechstes Studioalbum The Strokes.
Ja.
2020, produziert von Rick Rubin.
Ja.
Korrekt. Haben sich mir nie so ganz erschlossen, aber.
Also, ich hab dieses Album damit reingenommen. Weil es tatsächlich, weil ich es jetzt so in den letzten, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahren, seit es da ist, sehr oft gehört habe, weil es irgendwie für mich so eine, also ist jetzt nicht so das Partymach-Album irgendwie so, sondern ist für mich, ich fahre relativ viel mit dem Zug zum Arbeiten so und finde das so ein Album so zum, also so zu. Zum Entspannen irgendwie. Ich finde immer, es klingt so ein bisschen so, oh, so will man irgendwie so Sound hören zum Entspannen, aber ich finde das irgendwie, ich finde es einfach ziemlich cool irgendwie so. Wenn ich höre, so hören sie sich für mich super cool an. Ich finde es krass produziert, weil es eben, man hört wirklich so jedes Instrument so super detailliert raus, was ja eh schon so ein bisschen Rick Rubin-Style ist, ja, halt irgendwie. Ja. Also was man ja auch zum Beispiel so, ich finde, von Chili Peppers oder sowas kennt, dass man auch so, dass es so alles so krass aufgeräumt ist irgendwie. Und ich hatte davor, also naja, stimmt nicht, ich habe so, als so die Strokes so richtig durch die Decke ging, also so die frühen und mittleren 2000er, ja, da hatte ich die eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da so paar dieser Indie-Disco-Kracher, die kannte ich natürlich schon, aber ich habe jetzt nie das so auf Platte gehört. Ja. Und mit der Platte hat, oder nee, mit der ein oder zwei Platten davor, die habe ich auch schon recht viel gehört. Und diese habe ich jetzt irgendwie, ist eigentlich einfach ein Beispiel einer neueren Platte, die sich wirklich viel gehört habe, so. Und kann ich nur empfehlen.
Also finde ich geil. Ja, ich habe jetzt auch, also klar, Strokes kennt man ja mehr so als Garage Rock, Punk, und ja, das war jetzt sehr Disco angehaucht.
Auf jeden Fall.
Und das, ja, ich fand es auch super. Ich habe das gestern Abend, das lief am meisten, als ich mich gestern Abend nochmal in die ganzen Geschichten reingearbeitet, ja, okay, habe.
Schön.
Super zum nebenher hören. Ja. Man kann es anspruchsvoll anhören und sich, mhm, einlassen. Man kann es aber auch als Hintergrundmusik hören, ohne dass es jetzt, ja, stört, sage ich, ja, mal. Und das ist für ein Album schon eine tolle Sache, wenn es, ja, beides kann.
Ja.
Bei Bad Decisions, wenn man es weiß, hört man es auch raus. Dancing with Myself. Die Gesangsmelodie ist da. Also
stimmt, ja.
Billy Idol wird auch als Komponist, mhm, quasi mit aufgeführt. Wird
aufgeführt, ja, ah, ja, krass. Wusste ich nicht. Guck, war das was gelernt. Sehr gut.
Und ich so, hä, was? Das wird man doch, das hätte ich doch schon mal gehört. Ja. Hab den Song bewusst laufen lassen und es ist wirklich, das, dieses Dancing with Myself kommt, ja, ja, exakt, yes, drin vor.
Making bad decision. Ja, stimmt.
Ja. Ja.
Gut.
Die werden nachher nochmal erwähnt, die Strokes, weil sie ein bisschen der Gegenpart sind zu einer anderen Band, die in einer ähnlichen Zeit,
oh ja, ja,
korrekt, sehr aktiv waren. Aber das ist halt so, die Strokes waren der coole Part.
Ja.
Und die Band, die später kommt, Cliffhanger, heute kann ich es
sagen. Ja, ja, heute
auf jeden, ja, Fall. Die waren der Abriss-Part.
Ja.
Zur relativ gleichen Zeit in den frühen 2000ern. Aber das Album, also ich kann es euch auch nur ans Herz legen, The New Abnormal von den Strokes, hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, gestern angehört, tolles Album, hat auch immerhin einen Grammy für das beste Rockalbum bekommen.
Hat's also, einen Grammy das ist, bekommen, ja.
Ja, also
kann man mal schon machen.
Ja. Ja. Gehen wir einfach mal.
Gehen wir weiter.
Zum nächsten.
Ja.
Wieder was, wo ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Fiddler 2.
Ja, Fiddler.
Von, aha, wieder ein zweites Album.
Ja.
Nee, das ist das erste zweite Album. Jetzt kommen einige zweite Alben.
Ja.
Von 2015. Punk und Skatepunk. Aber rockiger als das erste Album. So wird es beschrieben. Ich habe es null auf dem Schirm gehabt.
Ja, finde ich. Also ist eine Band, die witzigerweise auch eigentlich, also das ist ja oft mal so, dass man irgendwie, zumindest war es immer so, dass die Bands, die man gehört hat, einfach so vom Alter eher ein bisschen älter sind. Ich glaube, diese Fiedler-Jungs, die sind eher wahrscheinlich so alt wie wir oder vielleicht sogar ein bisschen jünger, ich weiß es gar nicht so genau.
Ja.
Und ich habe irgendwann, haben wir die, ich glaube, unser Schlagzeuger hatte die, wir haben damals, glaube ich, also das ist so auch so die gleiche Zeit, wo es mit Schmutzki so losging. Wir haben, glaube ich, das erste Mal Southside Festival und Hurricane gespielt, glaube ich, 2013, Southside zumindest.
Mhm.
Und ich glaube aber 2015, also eigentlich dann zu dieser Platte, haben die auch eben Southside und Hurricane gespielt. Und da hat Flo das irgendwie zufällig ist irgendwie da rumgelaufen und hat sich das angehört und fand es voll geil und hat so, hey, was ist denn das eigentlich irgendwie? Und dann haben wir das irgendwie immer mal wieder gehört. Das war noch ein bisschen so die Zeit, wo noch nicht so Spotify und so, gab es zwar schon, aber es war noch nicht so verbreitet. Und da hat man eher dann, wenn man irgendwie zu Hause in der WG abhing oder irgendwie in der Küche, hat man eher dann so YouTube, halt stand halt ein Laptop rum mit YouTube und da hat man sich irgendwie so YouTube-Songs gezeigt. Und da lief eben so ein, zwei Fiddler-Songs, wurden da sehr oft irgendwie draufgetan irgendwie so. Und ich finde, diese ersten beiden Platten finde ich Hammer. Jetzt gibt es nochmal zwei neue, glaube ich sogar. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich finde vor allem diese Platte irgendwie, habe ich auch viel gehört und finde ich irgendwie, kann ich auch so hören, ohne dass es mich irgendwie nervt. So. Und das finde ich immer ein Zeichen für eine geile Platte, wenn es irgendwie, wenn man es einfach hören kann, ohne zu schnell genervt zu sein.
Ja. Genau. Und das reicht ja dann schon, wenn da einzelne Songs dabei sind und wenn ich halt ein Album höre und von einzelnen Songs genervt bin, dann nervt halt das Ganze dann schon irgendwie.
Ja, ja, genau, korrekt.
Ja. Zwei der Musiker, Elvis und Max Kühn sind Söhne von Greg Kühn, der eine Zeit lang bei TSOL aktiv war.
Ja.
Und Fiddler ist ein Akronym für Fuck It Dog, Life's a Risk.
Okay, guck, wusste ich auch nicht. Habe ich nie drüber nachgedacht, was das denn eigentlich heißt.
Fiddler, genau, das klingt danach was. Ja, Fiddler Green.
Ja, ja, genau.
Irgend sowas. Das klingt, als müsste das. Nee, da waren sie wohl noch etwas jugendlicher.
Ja.
Also es ist natürlich auch viel Drogen- und Partygedöns mit in der Band mit drin. Aber das haben sie wohl, was ich so gelesen habe, hinter sich gebracht.
Recht gut im Griff, sagen wir mal so.
Ja. Da gibt es ja andere Bands, die noch aktiv sind, die das nicht ganz so...
Ja,
Also ich war für mich, danke dafür, es war für mich auch Alben und Bands kennenlernen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte.
Na, das ist doch super.
Das ist auch ein Grund, weswegen ich das mache, weil klar, die eigene Bubble hören immer Tag und Nacht das Gleiche, das ist das eine, aber dann Neues kennenlernen und
Und ich finde übrigens gerade in diesem, also weil ich bin ja jemand, der so völlig von Spotify, von diesem alles ist möglich und man kann alles immer anhören irgendwie. Das überfordert mich ja komplett. Ja. Weshalb ich irgendwie eigentlich irgendwie mir dann echt auch solche so Sachen rauspicke, die ich dann einfach immer höre, weil ich es irgendwie zu anstrengend finde, dann mich mal irgendwie hier und da so reinzuhören.
Ja.
Außer eben, es gibt dann so einen Grund, warum man sich jetzt irgendwie, sei es jetzt irgendjemand, der es einem empfiehlt oder irgendwie jemand, der es einem schickt oder irgendwie sowas, in deinem Fall jetzt irgendwie, dass du da so eine Sendung vorbereitest. Voll geil eigentlich, ja.
Es gab früher, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob das Last FM war oder noch was davor, wo diese Vorschlagfunktion von der Algorithmus einfach viel geiler war. Du hast halt irgendwelche Musik gehört und der hat dir wirklich Sachen vorgeschlagen, die du nicht kanntest.
Ja. Ja, das ist
Spotify gut. Jetzt zum Beispiel schlägt mir Sachen vor, die ich halt kenne. Ja, das ist, da habe ich keinen Mehrwert davon.
Ja. Naja.
Das war irgendwie, aber das muss auch so gewesen sein, irgendwie Nullerjahre oder so und dann, früher war alles besser, ja.
Stimmt auch nicht.
Nee, überhaupt gar nicht.
Kann man so nicht sagen.
Das stimmt überhaupt nicht. Früher hat man fürs Telefonieren Geld zahlen müssen.
Auf jeden Fall.
Und Internet.
Auf jeden Fall.
So, gut. Entschuldigung. Ab und zu verlässt mich der Ernst an der Sache.
So soll es sein.
Wieder ein zweites Studioalbum.
Ja?
Wieder von, nee, nicht wieder. Diesmal von 2018. Die Idols mit Joy as an Act of Resistance. Damit wir jetzt mal hier den Spaß ein bisschen rausnehmen.
Übrigens großartiger Albumtitel schon.
Absolut, absolut. Geht auch um eher ernste Themen, das ganze Album. Sehr persönliches Album. Und auch eins, was ich, also Idols, klar, kennt man, hat man irgendwie schon was gehört, aber das Album an sich null auf dem Schirm gehabt. Ja. Sag was dazu.
Ich überlege gerade eben, wann das war, dass ich mit Idols in Berührung kam und wie, also ich weiß wie, wir haben dieses Nova Rock Festival in Österreich gespielt. Ja. Und ich glaube, wir waren erste Band auf der Bühne und irgendwie Idols waren, glaube ich, zwei Slots oder so nach uns. Und das Witzige war, es war so ein einfach unfassbar heißer Tag, also wirklich so über 30 Grad irgendwie so auf so einem Festival. Und dieses Nova Rock, das ist auch einfach auf so einem, keine Ahnung, einfach so, sieht schon fast so wüstenmäßig aus. Da stehen überall so Windräder und es ist einfach so flach und es ist, das ist ja so hinter Wien noch
Richtung. Wie man Österreich kennt.
Ja, genau. genau, flach und Wüste. Typisch Österreich. Ja, auf jeden Fall war es knalleheiß und wir kamen dann von der Bühne runter, waren fertig mit unserer Show, war cool irgendwie so. Und dann sind wir da irgendwie Richtung zu diesem Catering-Bereich und dann saß eben so ein Typ da, so mit so einem cool, so ein bisschen schon so hipsteriger Typ irgendwie so ein cooles Hemd und irgendwie so und hat so krass einfach sein Gesicht so in die Sonne gestreckt so und man dachte so, hä, was ist denn das für einer? Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, ah, okay, der Sänger von Idols und die,
Joe Talbot.
Joe, genau, ja. Und hat sich quasi da vorbereitet für seine Show. Und dann haben wir uns das angeschaut und es war schon so, okay, shit, was geht denn hier ab irgendwie so. Also richtig geil und ich glaube, das war eben diese Platte, ich glaube, das war 2018 und da muss wahrscheinlich dann diese Platte gerade aktuell gewesen sein. Und ich finde eben so, ich finde vor allem, manchmal ist es mir ein bisschen zu verschroben und das finde ich jetzt bei den neueren Alben noch fast ein bisschen mehr. Und da ist es auch schon fast so ein bisschen, fehlt mir so ein bisschen das Punkige auch so. Und da finde ich, ist es aber noch eine geile Mischung irgendwie so, weil es oft so dieses Gitarrengefrickel und irgendwelche crazy Sounds irgendwie, aber dann ballert es auch mal, sodass es halt so ein bisschen einfach mal marschieren kann irgendwie so. Und ja, geile Platte auf jeden Fall.
Ja. Roh und minimalistisch, basslastig, repetitiv und druckvoll.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, ich habe jetzt gestern tatsächlich mal in der Vorbereitung auch ChatGPT ausprobiert und das war sehr ernüchternd. Weil
okay.
Ich frage, erzähl mir was zu dem Album und er erzählt halt zum Album davor von irgendeiner Band und ich denke mir so, die Songs sind nicht auf der Platte drauf, was willst du?
Aber man soll sich vor allem nicht drauf verlassen, auf diese KI-Sachen.
Ja. So ein paar Schlagworte, das ist so als Nicht-Journalist, kann ich dann so ein paar Schlagworte, roh und minimalistisch, klingt schon gut.
Ja.
Also es war auf jeden Fall keine gute Zeit für Joe Talbot. Seine Mutter ist gestorben nach längerer, schwerer Krankheit. Dann ging es natürlich aber auch gegen Machismus. Pro-Immigrationshymne, benannt nach einem Freund der Band, Danny Nedelko. Direkte Kritik an Männlichkeitsklischees, meine Güte. Ich habe erst beim zweiten Bier, das merkt man, ich brauche noch was. Das merke ich immer, wenn ich Social Media mache und nüchtern bin, dann passieren regelmäßig Fehler.
Ja.
lief gestern auch. Es wurde, 2018 von Visions, sowohl von Visions als auch von BBC Radio zum Album des Jahres gewählt. Ja. Von New Metal Express auf Platz 3 das Album des Jahres. Also auch in der Kritik kam es sehr gut weg.
Ja. Ja, also wie wir es vorher in unserem Vorgespräch ja schon hatten, eben irgendwie fand ich, als ich in diesem Moment, wo ich dann so überlegt habe, okay, welches sind die meine Top 10 Alben, die ich zur Plattenshow schicke, musste ich das irgendwie mit aufnehmen. Obwohl ich es jetzt gar nicht, glaube ich, so übertrieben viel gehört habe, aber irgendwie ist es auf jeden Fall, finde ich, auch eine Band, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren einfach irgendwie eine starke Relevanz irgendwie entwickelt hat. So. Und,
und sie holt auch verschiedene Bereiche des Subgenres ab. Also ich sehe Menschen, wo sonst so mehr in dem Crust und Lärm-Punk-Bereich sind, die laufen mit Idols-Shirts rum dann halt auch irgendwelche Post-Punker, die dann Idols tragen. Also das ist eine vereinende Band, einfach auch durch wichtige, relevante Themen und raue, energetische, rohe, minimalistische Musik.
Ja, wie, durchaus wie empfehlen wir. Sagen.
Ja, also hört rein. Ich werde irgendwie eine Playlist zusammenstellen, glaube ich.
Unbedingt. Ja,
kriegen wir hin. Ich hatte vorhin getriggert, dass die Strokes der eine Teil des frühen 2000er Jahres waren, der coole. Und dann gab es den laut aggressiven und lächerlich selbstbewussten Teil, The Hives mit Veni, Vidi, Vicious.
Auf jeden Fall.
Ich erinnere mich, als ich das erste Mal Hate to Say I Told You So im damals auch noch Musikfernsehen gesehen habe.
Ich auch. Viva 2 irgendwie oder sowas. Ja.
Mega. Also die Jungs da in ihren schwarzen Anzügen vor dieser, in diesem weißen Setting und dann reißen die so dermaßen ab. Das war so, wow. Hat mich auch weggeblasen.
Ja, so ein super, also dieses eigentlich ja irgendwie recht unspektakuläre, aber super schnelle Schlagzeug auch. Also halt so dieser Achtel-Backbeat, der einfach so, aber so, als hätte man halt gerade da irgendwie einen Line-Speed gezogen oder irgendwie sowas. Und dazu eben dieser irgendwie manchmal ja ein bisschen nerviger Gesang, der einmal so schon so ein bisschen anquäkt, aber halt irgendwie einfach brutal ballert so. Also,
ja. Ja. Der nervt der Gesang, aber das Gute ist, das Album ist 27 Minuten lang.
Ja, ja, genau.
Das ist, die 27 genau. Minuten durchballern und dann ist gut, dann kann man auch wieder.
Kann man dann auch noch was Entspannteres hören.
Aber was ein Wahnsinnsalbum.
Ja.
Die Skandinavier waren ja schon immer bekannter, auch für extremere Bands. Ich will jetzt gar nicht in Richtung brennende Holzkirchen gehen, aber was es da nicht alles für Bands gab, die viel geprägt haben. Und The Hives, es kam ja so aus dem Nichts, obwohl es auch, ich habe es gar nicht dazu gesagt, wieder ein zweites Album war.
Schon, gell? Ja, ja eben.
Auch wieder das zweite Album. Und es war so, wie gesagt, aus dem Nichts kam diese stark vom 60er Garage Rock geprägt und auch der frühe Punk spielt da natürlich mit rein.
Und dann was zu der Zeit eben, weil da ja irgendwie so, ich meine, das war diese 2000er, Anfang 2000er Zeit, wo ja irgendwie sonst Punk-Musik eher so Blink-182-mäßig daherkam oder so noch poppiger wurde mit so, also, weißt du, so der kam diese American Idiot von Green Day raus. Also das heißt, es war ja so die Höchstphase des Punk-Kommerzes irgendwie, würde ich fast sagen. So. Und da haben sie eigentlich schon eben eine große Rolle gespielt, aber irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und, finde ich, waren super einflussreich, auch mit dieser Art, wie sie mit diesen Gitarrenriffs, mit diese twangige Telecaster-Sound, der auch zum Beispiel jetzt, wenn du, also Schmutzki ist auf jeden Fall sehr viel von Hives irgendwie beeinflusst, okay. Auf jeden Fall hat das uns irgendwie ziemlich geprägt und wenn ich aber auch so zum Beispiel so eine Band wie Kraftklub oder so anhöre. Es ist so krasser, also klar, dann natürlich mit diesem Rap-Gesang irgendwie da drauf, aber halt so rein vom Sound ist es ganz viel so diese schnellen, zackigen Riffs halt irgendwie
präzise.
So. Präzise
gespielt.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau. Und das ist halt so der Gegenpart zum klassischen Punkrock, wo es halt doch eher, ja, ich kann halt meine drei Akkorde, danke. Ich bin der Nichtmusiker. Ich habe es, glaube ich, schon in mehreren Episoden vom Podcast erzählt. Ich habe während Corona versucht, E-Bass zu lernen.
Ja.
Selbst dafür bin ich zu doof. Also.
Ja. Aber es ist ja, okay, es hat zwei Seiten weniger. Man muss ein bisschen weniger. Aber prinzipiell ist es ja auch ziemlich ähnlich als die Gitarre.
Ja, also da hat aber auch bei The Hives hat The Hives hat alles zusammengepasst. Die Optik, die so gar nicht zur Musik gepasst hat, ja. Diese brutale, überzeichnete Musik.
Ja, und diese lustige Überheblichkeit halt ja, auch so. Genau. Ich meine, das ist ja schon auch irgendwie klar, ich sag mal so, wenn man ihnen nicht so positiv gestimmt ist, so, dann kann einem das auch auf die Nerven gehen irgendwie, aber ich find's halt eher lustig irgendwie so. Mich freut ja. Das irgendwie immer. Ja.
Zu der Zeit waren dann auch noch ganz groß natürlich mit dem Garage Rock Image The White Stripes. Fällt ja. Mir auch ein, weil hier hinten ja ein Bild hängt.
Ah, ja. Genau, ja. Stimmt.
Wobei der Sänger jetzt auch nur noch wegen seiner politischen, durchaus positiven Meinung Relevanz hat, irgendwie musikalisch kommt ja nicht mehr so viel.
Ja, das stimmt. So seine Solo-Sachen finde ich auch ein bisschen langweilig. Ich fand diese eine, es gab mal zwischenzeitlich, da hieß ja diese Raconteurs, auch so eine Band von ihm noch. Ja. Und da gab es eine Platte, ja. Die ich richtig geil fand auch, aber sonst so seine Solo-Sachen habe ich auch
nicht gehört. Eher belanglos. Ja. Ja. Was habe ich hier noch als Zitat? Und dann heißt, brachte europäischen Punk-Garage wieder ins internationale Rampenlicht. Mhm. Und das kann man durchaus so unterschreiben.
Auf jeden Fall.
So, da habe ich einen Zettel falsch abgelegt. Kommen wir zum nächsten zweiten Album. Yeah. endlich mal Deutschpunk.
Ja. Yeah.
Von 1996. Opa Hals Maul, Terrorgruppe mit Melodien für Milliarden.
Ja? Gute Platte.
Absolut. Nicht ausschließlich Hits, so ein paar finde ich ein bisschen auch nicht gut gealtert, aber noch mit mega Krachern drauf. Also Opa spielt Christa Berg ja heute immer in seinem Akustik-Live-Set.
Ja, ja.
Und es schreit halt der ganze Saal mit, weil ja, ja. Jetzt jeder kennt.
Ja.
Super sympathische Typen.
Ja, so ein bisschen die deutschen NoFX finde ich ja irgendwie so ein bisschen, auch weil irgendwie Archie MC Motherfucker irgendwie ähnliche Type ist wie Fat Mike halt irgendwie so.
mit viel Selbstbewusstsein.
Mit sehr viel Selbstbewusstsein und so hart sein Ding durchziehend und aber sich völlig halt schon ein bisschen wissen, dass er irgendwie ein bisschen freaky ist, aber es halt einfach geil finden und durchziehen so. Ja, Terrorgruppe hat, also es gab eben so, auch da war so ein bisschen die Frage irgendwie, es gab diese Phase, wo dieses Deutschpunk und jetzt mal Deutschpunk abgesehen von Hosen und den Ärzten irgendwie so, das war bei mir dann auch noch früher, aber dann so diese Zeit, wo ich so, ich sag mal so zwischen 16 oder 15 und 18 oder so, da war halt so diese Wieso-Phase natürlich irgendwie. Wäre eigentlich die Platte hätte ich, also Wieso mit Wark hätte ich auch hier aufführen können und habe mich dann irgendwie mit für Terrorgruppe mit Melodien für 1 Milliarden entschieden.
Oh, da hätte sich der Herr Kurt aber sehr gefreut, der
ja am natürlich. Donnerstag, also, letzten Donnerstag auch da war. Falls das je hört, Axel, du bist natürlich auch in der Top 10.
Ja,
in der
heimlichen
Top 10 sowieso.
Wark ist also das brauchen wir nicht extra erwähnen, weil das ist halt einfach.
Eben, genau.
Nee, habe ich auch viel gehört, ja.
Und das war bei mir, das darf der Axel natürlich nicht wissen. Ich hatte damals, das war so die Zeit, wo ich einen Kumpel hatte und der wiederum hat sein Bruder, war irgendwie so ein bisschen so ein nerdiger Computermensch, der irgendwie halt damals wusste, wie man halt jegliche Sound aus dem Internet zieht und halt irgendwie immer irgendwie CDs gebrannt hat. Und unter anderem eben auch diese. Und die habe ich dann schon echt ordentlich durchgeballert, irgendwie so. Und ja, fand ich irgendwie immer, hat immer Bock gemacht und war irgendwie so ein bisschen so, hatte ich jetzt nicht unbedingt Bock, dass meine Eltern das auch hören. So, und das hat es aber auch irgendwie so den Reiz ausgemacht. So.
Ja, also ich über die Songs hier drüber, also Opa gestorben auf dem Weg zur Arbeit, ja. Das habe ich jetzt nicht, wieso ist die mir abgehauen?
Das habe ich auch nicht im Ohr.
Aber der reine Tod ist diese natürlich.
Kelly-Songs, genau.
Man könnte es jetzt natürlich auch Klima, Umweltverschmutzung, aber gut. Wochenendticket.
Wochenendticket ist ja ein unglaublich guter Song auf jeden Fall. Sabine finde ich auch genial.
Ist, glaube ich, nicht gut gealtert, ist aber ich so finde immer, gealtert,
aber
ich
trotzdem auch immer ist es irgendwie so, kann man
wahnsinnig guter Song.
Würde man jetzt so wahrscheinlich nicht mehr machen, aber trotzdem. Und ja. Tresenlied fand ich damals übrigens auch großartig.
Ich habe ja jetzt mehrere Konzerte oder Auftritte von Uli Seiler gesehen,
ja.
Der ja am Ende der Terrorgruppe die Keyboards
gespielt hat. Ja.
Und der sagt über Dresenlied, dass es der beste Song ist. Ja. Also das sagt MC Motherfucker, sagt, das wäre der beste Song, der jemals von einer Terrorgruppe geschrieben wurde. Und das ist halt ganz einfach, textlich, melodisch.
Na, da steckt auch so viel drin, halt so viel Zerbrechlichkeit und irgendwie so, aber genauso dieses komm, egal, jetzt stehen wir auf und feiern halt irgendwie so.
Ja, und man fühlt den Song einfach auch. Also das ist, ich finde ihn auch großartig. Mehrfach auch, Ich schlafe mit mir selbst ist auch ein guter Song.
Ja.
Namen vergessen.
Auch sehr
nicht gut gealtert,
nicht gut
aber.
Geil, aber trotzdem
irgendwie auch witzig. Toller Song. Das Album prägte eine ganze Generation von Punkhörern in Deutschland, machte politische Inhalte zugänglich und unterhaltsam.
Ja.
Also, ich schlafe mit mir selbst, politische Inhalte. und ebnete den Weg für Bands wie Wieso, ZSK und in Teilen natürlich auch Dritte Wahl. Zeigte, dass Punk witzig und radikal sein kann.
Ja.
Und das ist es, glaube ich, auch, dass es dieses ganz ernste, das holt zu wenige ab. Es muss schon auch, die Party muss dabei sein, der Spaß muss dabei sein und dann kann man viel leichter auch wichtige Inhalte rüberbringen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das so eine für mich eben schöne Art ist, die Terrorgruppe hat solche Themen, auch politische Themen irgendwie einem zu vermitteln, weil sie eben nicht so oberlehrermäßig daherkommen, sondern halt irgendwie so, halt so, hey, okay, wir wissen, wir sind auch irgendwie Freaks, so, aber so, schaut euch mal das an, was das eigentlich, das geht halt nicht irgendwie. Also irgendwie ein guter Humor und gute.
Exakt, dafür habe ich ein Zitat, ich weiß wieder nicht, wo ich es mir geklaut habe. Terrorgruppe waren dabei nie belehrend, eher wie ein anarchistischer Freund, der dir beim Biertrinken politische Wahrheiten um die Ohren haut.
Ja, genau.
So.
Also. Ja, genau, schön.
Melodien für Milliarden ist ein Deutsch-Punk-Klassiker, laut, frech, politisch, albern und erstaunlich langlebig. Ein Album, das beweist, dass Haltung und Humor sich nicht ausschließen und dass drei Akkorde völlig ausreichen können, wenn die Message stimmt. Ja, für Deutsch-Punk reichen die drei Akkorde, für The Hives nicht, aber...
Ja.
Also, viele der Songs immer noch mega und... Ja. Schade, dass es die Terrorgruppe nicht mehr gibt.
Sehr schade, auf jeden Fall. Ja.
Ich habe sie mal noch gesehen bei einem Rantanplan-Heimspiel. Da haben sie für Rantanplan eröffnet im Übel und Gefährlich. Natürlich mit Rakete im Hintern. Aber es war sehr schön.
Ja.
Und sind aber auch immer noch unterwegs. Archie solo und...
Ding habe ich jetzt gesehen, den Herr Bottrop mit 8 Eimer Hühnerherzen.
Genau.
Mit denen haben wir zusammen in Graz vor kurzem auf dem Erntepunkfest gespielt.
Ach, sehr schön.
Das war sehr schön. Ist auch eine geile Band auf jeden Fall.
Ja, und wenn man in Graz ist, unbedingt auch gucken, dass man HC Amschel-Roth, den Autor meines Herzens aus Graz, trifft. Der jetzt ein Buch rausgebracht hat über die Punk- und Hardcore-Szene aus Graz aus den Nullerjahren, glaube ich.
Ah ja, schön.
Ja.
Cool.
Auch guter Mensch. Und was man hier in Deutschland nicht weiß, Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs.
Ja. Verrückt, oder?
Ja. Dass es da eine zweite Stadt gibt, das ist Wahnsinn. Wo wir schon bei Österreich sind. Was ist das jetzt für eine Überleitung? Wir hatten es vorher von Lindau. Ist ja nicht ganz Österreich, aber ganz nah an Österreich. Ja. Und da habe ich tatsächlich, da bin ich extra hingefahren, um die Mad Caddies zu sehen.
Habe ich da auch mal gesehen?
Ja, das ist, lass es irgendwie 10 Jahre her sein, so ja. Irgendwas so um den Dreh rum,
ja.
Muss das gewesen sein. Und da waren tatsächlich auch noch andere gute Bands an dem Abend, ich weiß es bloß nicht mehr, ich hätte es vorher recherchieren müssen.
Und ich habe eben, das hat nämlich vorhin auch kurz angerissen, glaube ich 2003 war das, war Mad Caddies Headliner einer Fat Records Tour. Mhm. Und da war eben Mad Caddies war Headliner, ich weiß nicht, wer noch gespielt hat, aber auf jeden Fall noch die sehr jungen und noch sehr unbekannten Rise Against haben da eben als zweite Band oder so, hatten gerade eben die, ich glaube, zweite Platte draußen, die eben auf Fat Records damals erschienen ist.
Ja.
Großartiger Abend.
Und Mad Caddies, ich bin... Viele meiner Hörerinnen werden das jetzt nicht gut finden, aber ich bin tatsächlich auch Ska-Punk-Fan.
Ich auch.
Ja. Darf man, glaube ich, auch schon dazu stehen.
Ach, ja. Und
Mad Caddies, die haben es auf dem Album, das war Ausreißer jetzt an der heutigen Aufnahme, ein drittes Studioalbum. Ich hätte jetzt eher das eins davor, glaube ich, gewählt, aber auch das ist... Mhm. Skateboarden, Bier am Strand, Chaos mit Freunden, das ist einfach gute Laune.
Das ist ich habe dieses Album ausgewählt, weil auch wieder so ein Ding, ein Kumpel von mir oder mein bester Kumpel damals das halt hatte. Und ich weiß noch, wir sind dann damals unseren ersten Sommerurlaub ohne Eltern gemacht, hatten eben diese Platte dabei und deswegen war das...
Das ist das perfekte Album halt so. Für den Sommerurlaub,
finde ich. Also, ja, auf jeden Fall.
Ja. Und Merry Melody ist einfach ein zeitloser Klassiker.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Man kann da gar nicht so viel dazu sagen. Das ist so. All American Badass finde ich übrigens auch noch einen großartigen Song. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Rock the Plank und auch das war ja so, das Cover war so ein bisschen Holz und ein bisschen Totenkopf, dass es ein bisschen mehr in Richtung Piraten geht. Und kam mir damals schon so ein bisschen zu kurz, dass ja dieser...
Wobei dieser Weird Beard, der ist es, oder? Das
ja, genau.
Ich habe eben bei meinem Sohn ist eben das Piratentum gerade hoch im Rennen und dann hören wir natürlich viel so Kinderpiratenlieder und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, hey, soll ich dir mal ein richtiges Erwachsenen-Piratenlied zeigen? Hat er mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, ja, mach mal.
Ja.
Und dann habe ich das ihm gezeigt und findet er auch gut.
Ja, ja. Aber das ist halt der einzige bei einem Album, was stimmt. Rock the Plank was, und dann so... Das finde ich sehr gut, Bernd. Vielen Dank. wie gesagt, der Laden hat ganz normal geöffnet. Hier laufen Menschen rein.
Ja, unbedingt.
Ehemalige Helmut Kuhl-Bassisten.
Ja?
Der Bernd.
Ja.
Obwohl es 2001 auf Fat Wreck rausgekommen ist, ist es halt das klassische 90er Ska. Punk-Album. Arnulf, du kommst jetzt her, weil wir über Ska-Punk sprechen, das ist gut. Weil du dazu gar nichts dazu beitragen kannst, das ist gut. Du dürftest mir ein Bier dazu beitragen.
Ich nehme auch noch eins. Ja. Danke.
Und die Alben davor waren halt noch so ein bisschen unausgeglichen, ein bisschen, sie haben jetzt mit dem Album mehr so ihren Sound gefunden und verfestigt und davor war es halt noch so ein bisschen die...
Etwas experimenteller.
Experimenteller.
Genau.
Menschen. Vor der Tür. Na, kommt rein. Ja, also wer mit dem Thema Ska-Punk was anfangen kann, so wie wir, auf jeden Fall die Mad Caddies auschecken.
Ja.
Rock the Plank.
Kann man gut machen. Danke, Arnulf.
Absolut. Arnulf, ich kann dir nicht sagen, welches Bier ich gerne hätte. Ja, genau. Kristallweizen mit Zitrone, bitte. Wenn du was sagen willst, nimm dir ein Mikrofon und nimm Schalz ein. Was man halt so Du musst es einschalten.
In Leonberg. Ah, jetzt.
Jetzt bist du da.
Das ist jetzt der vierte, aber der, ah, das ist der dritte rote Punkt. Wahnsinn.
Ja.
Faszinierend.
Ne. Schön.
Hast du mal zwischendurch die Aufnahme
die Zeit zählt mir. Das war okay. Das letzte Mal, was mich dann auch irritiert hatte.
Aber man schmeißt schon mit Dosen hier in der Gegend rum.
Ach, da ist er hingekommen.
Ja, alles klar. Ja.
Ich muss sie noch einchecken. Lass mal da.
Okay. Ein Bier meiner Wahl quasi, was du noch nicht hattest.
So, das wäre mein Wunsch.
Gut, dann schaue ich mal.
Vielen Dank.
Jetzt darfst du auch ein bisschen höhere Schlagzahl haben.
Ja.
Oder? Wie lange?
Ja, 17 Uhr, jetzt kann es auch.
Habt ihr schon das erste Drittel der Fragen durch, oder?
Nee, eigentlich schon.
Wir sind
auf der Zielgerade.
Wir sind auf der Zielgerade schon, ja, jetzt. Ja.
Ah, ich finde es auch okay, also wenn wir dann so mit Stunde 20
irgendwie rauskommen. Hier ist eine Frage aus dem Publikum, bitte.
Eine Frage aus dem Publikum. Hallo Bernd.
Hi, die Frage ist, ob Florian Franzus persönlich den Kühlschrank auf genau 5,7 Grad eingestellt hat.
Absolut.
Das, ja, alles andere hätte mich gewundert.
Ich fahre ja normalerweise gerne mit Tempomat, mit dem Auto und stell dann immer 10% mehr ein, außer bei, wenn 80 ist. Dann stelle ich nicht 88 ein.
Ja, ja, 77 heißt Grüß Gott, 88 Nazi-Schrott oder wie
genau,
war's?
Genau.
Gut, danke für
Vielen Dank,
die Antwort.
Bernd, für deine Frage. Ich kann es nicht erkennen, aber. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Immer gerne.
Die Weinkenner. Oh, Stefan, ja. So, ich mache mir jetzt kurz eine Dose Bier auf.
Unbedingt. Soll ich bitte ein Mikrofon halten?
Ah, danke.
Du kannst jetzt in beide Mikrofone sprechen.
Hallo, hallo, hallo.
Wusstest du, dass auf dem Album, was als nächstes kommt, ein Song drauf ist, der sonst nirgendwo anders veröffentlicht wurde? Also es ist ja ein Live-Album, deswegen. Und ich finde auch zu Recht, die einmal in vier Jahren.
Ah ja, stimmt.
Es gibt sonst keine Veröffentlichung außer auf diesem Live-Album. Übrigens das zweite Live-Album der Band, wo wir bei den zweiten Alben sind. Auch da hätte ich das Live-Album davor gewählt, aber ich kann durchaus auch verstehen,
ich
als
glaube,
jüngerer Mensch, du bist ja doch ein bisschen jünger als ich.
Es lag da auch in dem Fall daran, dass ich einfach diese Platte, ich habe halt angefangen, darf ich jetzt schon sagen, über welche Band wir
klar,
sprechen?
Logisch.
Wir sprechen über die Toten Hosen und die Platte im Auftrag des Herrn. Habe ich damals eben mir wahrscheinlich irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht und habe das dann einfach schon ganz schön gepumpt, so die Platte irgendwie, weil ich sie dann hatte und irgendwie geil fand und genau, die Hosen waren auf einmal da.
Und bei mir waren es halt, in meiner Jugend war es halt das Live-Album davor. Ja. Also, wie heißt es denn? Ja, also das Live-Album davor halt, ihr wisst ja, welches ich meine. Ich habe mir die ganzen verfickten Scheiß-Alben rausgeschrieben, die so drumrum waren, aber das Live-Album davor, das war, ja.
Warte mal, gehen wir da.
Weil ich dachte so, ja, die Einflüsse und so die Entwicklung, aber bis zum bitteren Ende natürlich, da steht es doch.
Bis zum bitteren Ende, ja, genau.
Was einfach deutlich anarchistischer war, auch mit den Ansagen und im Auftrag des Herrn ist einfach ein großer Schritt Richtung Rockband.
Auf jeden Fall. Und das ist so habe ich da aber halt die Hosen damals irgendwie so kennengelernt. Also ich habe eben so diese richtige, ich sag mal so dieses chaotischere und so, ich meine eben bei der Platte waren sie halt schon so eine Arena-Band, ne, und nicht mehr irgendwie in Clubs unterwegs irgendwie so und genau, aber ja, hat mich trotzdem durchaus begleitet lange Zeit.
Und es ist ja auch, ich finde das gar nicht verwerflich, wenn eine Band merkt, dass sie mit ihrer Musik Geld verdienen kann, wenn sie halt einfach mehr in den Rock und weniger in den Punk-Bereich geht, völlig okay, solange sie halt auch weiterhin zum Guten stehen, sag ich mal.
Also wir haben ja das schöne Glück, bei den Hosen beziehungsweise bei Kiki im Booking zu sein oder auf der gleichen Booking-Agentur und dadurch auch die Möglichkeit gehabt, die Hosen mal supporten zu dürfen. Und was die da so an Family drumherum, also einfach so diese, sei es jetzt die Booking-Agentur, aber sei es auch das Management oder diese ganze Crew da drumherum, muss man schon sagen, es ist natürlich eine Maschinerie so, aber es ist sehr familiär, sehr fair, sehr nett, warmherzig, korrekt irgendwie so. Also klar, verdienen sie Geld irgendwie und auch nicht zu wenig, aber
absolut okay.
Sie verteilen es auch irgendwie und sie holen möglichst viele coole Leute da mit an Bord irgendwie und es ist auf jeden Fall irgendwie schön zu sehen, dass es so funktioniert.
Ja, es gibt öffentlich-rechtlich gibt es eine schöne Doku über, eine relativ aktuelle Doku über die Hosen. Sehenswert.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen viel gut, aber das ist ja okay. Das ist,
okay.
Das gehört dazu.
Ja.
Und die spielen halt auch auf dem Album noch die Ramones mit China as a Punk Rocker und eins meiner All-Time-Favorite-Lieder, The Passenger von Iggy Pop.
Ja.
Da lief damals in der Scheune in Bietigheim beim Punk-Rock-Alternative-Abend, da lief immer Passenger und anschließend Blister in the Sun von genau.
Na, du sagst es.
Und es sind, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, einmal in vier Jahren, das ist so ein Song, ja, den hat man sonst nie mehr gehört und völlig zu Recht, wie ich finde.
Ja. Aber den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja. Ja. Witzig. Ich habe angefangen reinzuhören. Wir sind von Freunden aus dem Schwarzwald heimgefahren und dann habe ich halt das Album angemacht, um dann halt Zeit zu nutzen und reinzuhören. Und ich denke so bei dem Song, was ist das? Noch nie gehört. Und ich hatte
muss
das Album
auch. Hören, weil ich habe es auch tatsächlich lange nicht mehr gehört. Irgendwann muss ich, also wahrscheinlich so, wenn ich es höre. Also ich habe sicherlich, ich sag mal, keine Ahnung, ich sag mal jetzt einfach 20 Jahre wahrscheinlich nicht gehört oder so.
Ja. Aber niemals einer Meinung, alles aus Liebe.
Ja.
Bonnie and Clyde, wünsch dir was.
Ja.
Zehn kleine Jägermeister ist jetzt nicht der intelligenteste Song, aber den ja dann.
Hat da auch funktioniert. Und ich weiß noch damals eben, als da war ich halt auch noch so. Kindlich, sag ich mal so, als das, ich meine, wann kam die Platte? 96 oder 97?
Ja, 96,
so. Da war ich 11 in dem Fall, da fand ich natürlich kleine Jägermeister irgendwie schon witzig halt so.
Ja. Wenn die Songs funktionieren und eine Band Geld bringt dafür, dass sie dann auch Gutes damit tun, alles gut, finde ich in keinster Weise verwerflich. Gibt es genug andere Beispiele, wo man das anprangern könnte, hier in dem Fall. Boah. So, wird gerade Kaffee gemahlen.
Ja.
Ich glaube, das hört man aber im
Moment nicht.
Der Name natürlich für die Jüngeren unter euch spielen auf den Filmklassiker von den Blues Brothers an.
Ja, stimmt. Die waren nämlich auch im Auftrag des Herrn unterwegs.
Ganz genau. Und genau, also der Text zu diesem einmal in vier Jahren, ich habe es mir extra rausgeschrieben, weil ich den halt auch nicht so auf dem Schirm hatte, bezieht sich auf die Bundestagswahl.
Ja.
Der Song entstand bereits 1992, bis dato gibt es keine veröffentlichte Studioaufnahme des Titels. 96 rausgekommen, bloß kurz zur Einordnung. Danach kam dann Opium fürs Volk.
Kurz davor kam nämlich Opium fürs Volk, glaube ich, oder?
Ziemlich
zeitgleich, weil sie spielen auf der Platte halt ein paar Opium fürs Volk Songs auch auf jeden Fall, glaube ich.
Ich habe die
Paradies und sowas.
Und davor war so das richtige Album war Kauf mich von 93.
Ja. Hey Björn?
Der Björn, hallo Björn.
Hi Björn.
Hi Björn.
Ich habe schon gehört, dass du auch bald hier sitzt quasi. Nee,
wir sitzen im Juha West.
Im Juha West,
ja, wir sitzen auf der Bühne, auf der großen Bühne. Ja. Ah, du musst es anschalten. Ja. Jetzt.
Hallo, ja, lernen Sie mal, wie das.
Ja, ich. Damit ist übernommen. Ich habe sehr viel in der engeren Auswahl gehabt, ganz lange.
Ja.
Jetzt habe ich es auf sechs reduziert. Und da bin ich noch nicht ganz sicher, weil ich bin mit Charlotte auf der Bühne.
Ja.
Und ich möchte natürlich auch so ein paar Platten bieten, bei denen sie sich super aufregen kann.
Ja,
deswegen werden ein, zwei dabei sein, wo ich ihre Augen jetzt schon irgendwie rollen sehe und so. Ja, ja.
Ich habe eben auch 10 ausgesucht und habe dann gestern Abend noch mit unserem Nachbar Fredo ein Bierchen getrunken und dann habe ich ihn gefragt, hey, was wären deine 10? Und dann hat er so angefangen und ist so, ah shit, das hätte ich eigentlich auch in meine 10 noch rein.
Oh, no.
Also es ist nicht einfach, 10
Es ist nicht einfach und es wird auch niemals dasselbe. Ich meine, du wählst jetzt 10 aus, morgen wären es ganz andere einfach. Ja. Aber das ist ja the beauty of it.
Ja. Ja. Das ist the beauty. Hast du schön gesagt.
Danke, Björn, ja. Over and out. Viel Spaß noch.
Danke. So, und kurzer Werbeblock. 17.01. im Juha West. Plattenschau, die Live-Show. Auf der großen Bühne mal wieder. Mit
sehr schön.
Björn und Charlotte. So. Also, Hosen hören jetzt ja auf.
Sind ja, sie haben es so ja so richtig offiziell noch nicht gesagt, ne?
Es
klingt schon sehr danach, ja.
Aber die, mir werden jetzt immer wieder auch irgendwelche Social-Media-Clips eingespielt, wie sie da im Nirgendwo sitzen mit Charlie Hübner und
ja,
so.
Ja.
Und das ist super witzig gemacht.
Ja, finde ich auch witzig eigentlich.
Das ist gerade, ne? Es wäre schade, wenn sie aufhören, auch wenn ich sie bestimmt jetzt auch 20 Jahre nicht mehr live gesehen habe, aber es würde was fehlen.
Ja, 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 also finde ich auch, ich finde es auch schade, wenn es dann so wäre, ja, ich kann es aber auch irgendwie verstehen, so, ich meine, irgendwie, ich glaube, jetzt sind sie ja alle noch fit genug, sage ich mal so, um nicht, also wobei eben, weißt du, so bei den Stones mag man es auch, dass sie irgendwie immer noch spielen, obwohl sie echt jetzt irgendwie einfach alte Herren sind, irgendwie so, aber.
Wir sollten uns langsam überlegen, welche Welt wir den Stones hinterlassen wollen.
Ja, ja, genau, genau.
Ja, aber klar, also nachvollziehbar ist es absolut.
Ja.
Die Frage ist halt, kann man als Musiker dann sagen, so, okay, jetzt
fertig.
Schluss und ich sitze jetzt bloß noch in meiner Finca und trinke Uso. Also,
keine Ahnung. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, so. Irgendwie so, wie ich die jetzt irgendwie so. Ich meine, die sind ja auch so super. Die spielen ja dann nicht so eine Tour irgendwie mal so ein bisschen, sondern die ballern ja dann so brutal, ne? Und dann spielen sie auch nicht irgendwie anderthalb Stunden irgendwie, sondern spielen halt immer so 3-Stunden-Sets. Und da irgendwie, ich habe dann auf der letzten Tour irgendwie so ein bisschen mal gehört, die hatten, ich glaube, Andy hat es erzählt, also der Bassist, die haben irgendwie immer so ein bisschen die Setlist variiert und hatten wohl insgesamt an die 100 Songs, die sie eigentlich geprobt haben, so, und dann immer mal wechselnd irgendwie so, klar, die krassen Hits haben sie immer gespielt irgendwie, aber irgendwie so, also schon auch so, die liefern dann schon auch echt ab so, und deswegen glaube ich schon, also kann ich mir auch nicht vorstellen, was machen sie denn, wenn sie es nicht mehr machen, so, also, aber du, die werden schon wissen, was sie tun, oder sie kommen halt doch nochmal dann.
Ja, mal, wir lassen uns überraschen, sind ja jetzt für die nächsten 2 Jahre noch Tourtermine angekündigt,
genau.
Siehst du, das wollte ich im Vorfeld auch noch fragen, ob ich fragen darf, wie das da mit Luxemburg ist. Ich schneide es im Zweifelsfall raus, wenn es unsicher ist.
Wir sind, glaube ich, da angekündigt als Supportband bei dieser Show in Luxemburg.
Super.
Freuen wir uns drauf, ja?
Ja, Wahnsinn.
Und das ist, genau, also.
Und Luxemburg liegt halt auch super geil. Also, das ist ja.
Ja.
Du kannst Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, du kannst, und Luxemburger, du kannst 5 Länder abholen und 3 Bundesländer, die also wirklich hinspringen können.
Ja, ja. Also ich bin sehr gespannt. So ist irgendwie, ich meine, wir hatten natürlich so, als diese Dates dann rauskamen, irgendwie natürlich so ein bisschen drauf geschielt, so dass wir hier in Stuttgart dabei sein können. Ja. Und ich hatte auch unsere Booking-Frau, der lieben Katrin, direkt gesagt, so ey, check mal so am kurzen Mal, wenn wir Stuttgart dabei wären. So. Und dann hieß es irgendwann so, sie haben sehr dezidiert irgendwie sich für die einzelnen Shows irgendwie die Bands ausgesucht und sie wollen uns in Luxemburg dabei haben. Dann haben wir gesagt, ja gut, okay. dann freuen wir uns auf Luxemburg natürlich.
Ich habe tatsächlich, mit wem habe ich denn drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich mit Arnulf am Samstag, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und der hat dann schon sowas anklingen lassen, deswegen hatte ich das halt schon so im Kopf. Ja. Und habe ich aber auch gleich gesagt, hey, Luxemburg ist doch super, du fährst von hier aus, weiß ich nicht, 4 Stunden,
ja, ja.
so um den Dreh rum, das ist noch gut handelbar.
Ja, ja.
Und ich glaube, du hast da halt echt eine mega Location. Und,
also ich meine, das Coole ist an diesem Luxemburg-Konzert, so ist es ja eine Halle. Also ist auch nicht jetzt so irgendwie so ein Cannstatter Wasen Open Air, ja, ja. wo du dann als erste Band von irgendwie 5 Bands spielst, so irgendwie, wo viele vielleicht dann auch noch gar nicht da sind, sondern wir sind dann da, also dann einfach wir die einzige Vorband irgendwie an
okay,
dem Abend.
Mega.
Und das ist natürlich schon geil.
Ja.
So. Also dann bist du halt schon so ganz schön da im Fokus. Und sonst bist du halt irgendwie die Erste und danach kommt dann noch irgendwie feine Sahne Fischfilet und dann kommt vielleicht noch irgendwie, manchmal haben sie ja noch irgendwelche Amis dabei oder sonst wie irgendwie ja, so. Und
feine Sahne habe ich inzwischen jetzt echt gefressen. Aber ich möchte es jetzt hier gar nicht ja, so arg ja, vertiefen.
Ja.
Aber das waren so ein bisschen Onkelszitate und und jetzt kam noch ein Interview mit Monchi in irgendeiner Berliner Zeitung, wo ich auch gedacht habe, so, Alter, halt doch die Klappe. Wir wollen es jetzt gar nicht vertiefen,
wollen
das war jetzt gerade so ein Nerv getroffen.
Ja, ja.
ja, also, zeig nicht auf mich. Ah, der Flaschenöffner. Der Björn hat sich jetzt noch ein Bier aufgemacht. Wunderbar. Toten Hosen im Auftrag des Herrn.
Ja.
Seit 20 Jahren nicht gehört. Auf ja, jeden Fall mal wieder reinhören. Ja. Und zusätzlich dann einfach auch noch mal bis zum bitteren Ende live anhören.
Ja. Hör ich dann noch mal im Vergleich an.
Genau. Schreibt in die Kommentare, welches genau. euch besser gefallen hat.
Genau.
Als wenn hier jemals schon mal jemand die Kommentarfunktion benutzt hätte. Aber
genau. das ist man kann es ja mal sagen.
Ja,
wer,
ja,
weiß,
genau.
wer weiß, was für Wellen dieser Podcast schlägt.
Und damit kommen wir schon zu deinem letzten Album, das du ausgewählt hast. Und das, wir waren jetzt doch sehr Garage-Rock-Punk-Rock-lastig. Und jetzt habe ich falsch geblättert. Jetzt sind wir dann doch nochmal bei was komplett anderem. Aber natürlich ein großartigem Album aus mein Jahrgang.
Aha.
David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust.
Ja?
Das tanzt jetzt ganz schön aus der Reihe.
Ich habe irgendwie, als ich diese Auswahl gemacht habe, gestern habe ich dann eben auch gesagt, so eigentlich hatte ich schon auch, weil das ist jetzt so sehr die Punk-Welt gewesen irgendwie und ich finde David Bowie, klar, passt jetzt da ja. nicht so ganz ja. rein, aber ist ja schon auch viel aus dieser, was dann Punk war, wurde ja auch von Bowie beeinflusst irgendwie so.
Absolut.
Und ich habe als Kind und auch meine Eltern haben keinen David Bowie gehört irgendwie, ich habe ja. das dann erst relativ spät, ich sag mal so in meinen mittleren 20ern hatte ich eine Freundin, die dann mir mal irgendwie so gesagt hat, so hey David Bowie, hör mal, ist schon geil irgendwie so. Und da habe ich vor allem diese Platte irgendwie so rauf und runter gehört und dann gemerkt so, ah okay, ich mag dieses Pathetische irgendwie so und ich mag aber ja. auch so ein bisschen dieses Rock'n'Rollige, was ja. oft drin ist so.
Ja.
Und deswegen habe ich dann bei meiner Plattenauswahl die noch mit reingenommen.
Ja, ja. also tolles Album,
ja.
Ganz klar, Starman ist natürlich ein Überhit.
Mhm.
Wie du sagst, mit dem pathetischen, dieses einfach, es ist einfach immer eins drüber.
Ja.
Eins drüber, aber genau das macht es halt auch aus.
Ja.
Wer hat sich alles von dem Album inspirieren lassen? Bob Marley hat seinen Sohn David den Spitznamen Ziggy gegeben. Aha. Deswegen Ziggy Marley.
Ja.
Crass, die Punkrock-Anarchisten, benannten sich nach der Textzeile The Kids Was Just Crass.
Mhm.
Da okay. kommt der Name Crass her. Mobys Album von 2005 enthält mit Spiders eine Hommage an Bowie in Wes Andersons Film Die Tiefseetaucher spielt George, einen brasilianischen Seemann mit Gitarre, der mehrere Songs von Ziggy Stardust auf Portugiesisch singt. Smashing Pumpkins wurden da noch. Elton John zollte Bowie 73 sein Tribut mit dem Song Benny and the Jets auf dem Album Goodbye Yellow Brick Road. Marilyn Manson, ja gut, den muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen, wo wir heute eigentlich bei viel gut sind.
Ja.
Also
ja,
irgendwie, also das ist ein Album, da spricht überhaupt null dagegen, das gewählt zu haben in die Lieblingsalben.
Ich habe irgendwie, es war dann mal so, ich weiß gar nicht genau, wann das war, auch eines der Southside Festivals, wo ich war. Und da hätte eigentlich David Bowie spielen sollen.
Ah, okay.
Und damals war ich aber so, damals kannte ich das noch gar nicht. Also es war wahrscheinlich so 2003, 2004, 2005,
so um sowas? Dieses Drum and Bass Elektro-Album von ihm, das fand ich, was ich ziemlich geil fand eigentlich.
Ja, das weiß ich,
das hat so ein
ich
bisschen
nicht
elektrisch
so
geballert.
Ja. Auf jeden Fall war das eben so, sollte er irgendwie Southside Headline irgendwie an dem einen Tag.
Ach, krass.
Und dann war er krank irgendwie. Ich glaube, Hurricane hat er noch gespielt und Southside dann nicht. Und es war dann so, alle waren so völlig empört, was, wie kann das sein und sowas. Und mir war es damals so ein bisschen egal, weil ich so voll in der, ich finde alle außer irgendwelche Fat Records Band, finde ich alles andere blöd. So. Ja. Deswegen, aber so im Nachhinein sehr schade, dass er damals abgesagt hat und ich es nicht, ich hätte ihn gern mal live gesehen. So.
Ja, das wäre natürlich eine Geschichte, die man jetzt auch besser erzählen könnte, wie die Geschichte, wie ich einmal beinahe David Bowie gesehen hätte.
Beinahe, genau.
Ja, aber so ist es.
Ja.
Ja, aber das muss so um die Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das Album hieß mit dem Elektro-Geballer drauf. Und das fand ich auch schon ziemlich geil. Und wie er halt auch die Wandlung hatte von drüber über Rock und dann bis zu Elektro-Geballer. Viel zu früh leider von uns gegangen.
Leider früh gegangen, ja. Tatsächlich.
Also, deswegen völligste Berechtigung hier aufzutauchen. Rolling Stone Magazine wählte das Album 2003 auf Platz 35 und 2020 auf Platz 40 der 500 besten Alben aller Zeiten.
Aller Zeiten, ja, guck.
New Musical Express belegte es Platz 23 der besten 500 Alben und so weiter und so fort. Das Time Magazine nahm es in die Auswahl der 100 wichtigsten Alben auf. Deswegen,
ja,
voll und ganz bei dir.
Darf der auftauchen. Was mir gestern aufgefallen ist, auch nochmal, als ich auf diese Liste geschaut habe, ich habe gar kein Hip-Hop-Album drin. Und ich höre eigentlich auch gern Hip-Hop. Ja. Oder hab vor allem auch so eine Phase, ich glaube irgendwie auch so dieses, dass Stuttgart irgendwie so für mich so ein bisschen so einen Sehnsuchtsort war, als in Konstanz aufwachsender, okay, lag schon auch so ein bisschen an dieser Stuttgarter Hip-Hop-Phase und so. Wir dachten halt irgendwie von Konstanz aus, wenn man da nach Stuttgart zum Einkaufen fährt, dann trifft man da auf jeden Fall Max Herre und so. Haben wir natürlich nie getroffen, aber so habe ich dann gestern gemerkt, okay, ich habe gar keine einzige Hip-Hop-Platte drin. Würde ich jetzt, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wahrscheinlich
aber was reinmachen. Aber dann machen wir doch jetzt spontan. Jetzt sag mir mal dein wichtigstes Stuttgart-Hip-Hop-Album.
Ja, ist Esperanto.
Ja. Ja.
Und vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht ist es sogar auch irgendwas, ist es auch Lauschgift, könnte sein. Von
okay.
Fantas.
Ja,
so.
Ja.
Aber wahrscheinlich Esperanto war das, wo ich zumindest so als, wo ich dann auf jeden Fall zu Hause hatte, mir selber gekauft habe und
ja,
vor allem so dann hatte, als es so Also da war ich alt genug, um schon mich so richtig dazugehörig zu fühlen, irgendwie so.
Also, beides.
Ja.
Ich kenne sie beide, das ist gut. Ja. Das hilft mir jetzt. Genau. Beides absolut tolle Alben. Ich weiß nicht, Max Herre hätte ich jetzt dann, also zu der Zeit, ja, inzwischen würde ich sagen, so ein bisschen, naja, er nimmt sich wichtiger, als er inzwischen eigentlich ist.
Max Herre hat eben immer so dieses, so, er ist so genial in Momenten und dann manchmal ist er so ein bisschen so, ach, ich muss mal, läuft es ein bisschen so in den Schulterrücken und so. Aber eigentlich so, ich respektiere ihn durchaus.
Ja, absolut. Genauso die Fantas.
Auch so.
Was sie abgeliefert haben im Laufe von 40 Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, habe ich sie jetzt älter gemacht, als sie sind?
Nee. Ja, also 35 auf jeden Fall.
Ja, 35.
Ja. Anfang 90er würde ich sagen, oder? Ja.
Ja, wir sind beim zweiten Bier, da darf man auch mal. Und nicht vorbereitet. Für den deutschen Hip-Hop, die Stuttgarter Szene.
Wichtig auch.
Wichtig.
Ja.
Die Hamburger würden natürlich sagen, wir sind ja die, wir sind halt hier im Süden und da ist es halt.
Ist das halt näher.
Ich könnte mit beiden Alben, mit Lauschgift und mit Esperanto, sehr gut leben.
Schön.
Ja.
Gut.
Jetzt stoßen wir nochmal an.
Auf jeden Fall. Zum Wohl.
Wir sind bei einer Stunde 20.
Das ist doch eine gute Zeit, oder?
Das finde ich auch gut, das kann man gut anhören. Ja. Vor allem ist halt alles aufgenommen. Bert, es war mir wirklich eine sehr große Freude.
Ja.
Vielen Dank.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss noch ein Album von EP, Mini-LP?
Wir haben es Album genannt, weil dann wird es bei Spotify in der Diskografie bei Album eingeordnet, weil wenn es als EP angibt, dann wird es ganz unten eingeordnet.
Bei Singles unten eingeordnet.
Deswegen ist es ein Album.
Ja. Wunder. Da lief heute Mittag noch eine Verlosung aus, das machen wir dann irgendwie jetzt im Nachgang noch schnell, da wählen wir noch jemand aus, der das bekommt. Hört euch Schmutzki Wunder an. Hoch und runter, am besten natürlich auf dem zerdrückten auf physischen Tonträgern. Yeah. Die sind immer besser als irgendwelche Streams. Kauft euch physische Tonträger, da haben die Bands einfach mehr davon als...
Und die Vinyl ist wunderschön, ist eine mit wunderschönen himmelblauen
Sparkling-Optik. Sehr bayerisch, aber Konstanz ist ja der württembergische Teil von Bodensee. Ist,
ja, genau, sogar der badische Teil.
Der badische, Entschuldigung. Ja. Oh, um Gottes Willen. Fettnapf.
Easy. Ja.
Ich finde das auch ganz schlimm, dieses Badener Württemberg.
Ich arbeite in Karlsruhe, komme aus dem badischen Konstanz und wohne seit langem in Stuttgart. Deswegen bin ich da, spielt das für mich keine Rolle mehr.
Ja, sehr gut. Finde ich auch super. Ich habe lange Zeit auch in Pforzheim gearbeitet. Und dann ist man es einfach gewohnt, dass man zu nichts dazugehört.
Genau.
vielen Dank. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch über tolle Musik und wieder tolle Anregung. Bert, vielen Dank. Liebe Zuhörer. Macht's gut, ciao.
Macht's gut.
Ciao. Jetzt kommt der Abspann und ich drücke jetzt den Knopf, dass die Aufnahme endet.